Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Ach so. Versuche eine Tröte zu machen.
Hat fast geklappt.
Es geht, ich habe vor kurzem gelernt, es geht nicht um Perfektion, sondern um Fortschritt.
Ah, war das ein Fortschritt, Pascal?
Ja, das andere vorher hast du ja nicht gehört.
Sehr gut.
Katharina, willkommen.
Willkommen. Willkommen Patrick, willkommen Pascal zu unserer Runde. Eine Dreierrunde heute.
Ja. Das heißt, du bist unsere Expertise zum Thema Onboarding.
Ich bin unsere Expertise zum Thema Onboarding, beziehungsweise ich bin diejenige, die sich dem Thema angenommen hat. Und, ich habe ein bisschen mich eingelesen, ja, und habe Meinung dazu. Aber ich muss gestehen, nicht viel Ahnung. Von daher freue ich mich, dass ich mir das heute mit Patrick teile, weil der hat nämlich da schon reichliche Erfahrung gemacht.
Der hat Ahnung, sich aber nicht eingelesen.
Genau, das heißt, wir teilen das heute so ein bisschen, würde ich vorschlagen. Ja?
Oder man könnte sogar noch sagen, ich habe mich das eingebildet, dass ich da eine Ahnung habe, aber Einbildung ist auch Bildung.
Jetzt wird's wild.
Jetzt muss nur noch jemand ein Buch drüber schreiben und dann ist das Ganze komplett.
Ah, Moment. Ja, also wir haben ja das letzte Mal den Bastian hier gehabt mit Implement. Das ging ja schon so die ersten Schritte Richtung Onboarding. Wir sind ja auch im Talk immer wieder in das Thema Onboarding auch reingerutscht. Das stellen wir ja immer wieder fest bei unseren Phasen, dass es da fließende Übergänge gibt. So. Mhm. Ich habe mich jetzt ein bisschen in das Thema Onboarding reingearbeitet und würde tatsächlich das gerne mal vorstellen und dann, Patrick, von dir hören, was du davon hältst. Also das Thema Onboarding, create a new customer account, ist, glaube ich, die Bezeichnung, die wir dafür gewählt haben als Überschrift. Ich hab so gedacht, das ist ja im Grunde genommen die wichtigste Phase nach dem Kauf. Ne? Also da geht es ja darum, dass die Leute wirklich das, was sie da gekauft haben, erfolgreich in ihrem Arbeitsalltag integrieren. Ich habe auch ein paar Zahlen gefunden, habe ich mir aufgeschrieben. 70% der Churn-Fälle in den ersten 6 Monaten haben einen einzigen Grund. Der Kunde wurde nicht richtig ongeboardet. Also das fand ich schon mal sehr, sehr heftig, diese Zahlen, muss ich sagen. Ja. Und von daher habe ich überlegt, was sind eigentlich die Faktoren, die man beim Onboarding auf jeden Fall betrachten sollte, und bin dann innerlich auf 3 verschiedenen Ebenen gelandet. Zum einen auf der technischen Ebene, dann auf der psychologischen und dann auf der strategischen Ebene. Patrick, was meinst du?
Klingt nach People, Process, also, Technology.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du meinst mit strategischer Ebene.
Also ich glaube, dass ich habe das Beispiel von unserem von dem letzten Mal so ein bisschen aufgegriffen, wo wir über SAP zum Beispiel, oder es muss ja nicht nur SAP sein, ne? Also wo wir über komplexe Software gesprochen haben, die wir implementieren und dann festgestellt haben oder diskutiert haben, dass ganz häufig das, was man da kauft, gar nicht zu den Prozessen passt oder gar nicht in eine gesamte Strategie mit übergegangen wird. Deswegen bin ich drauf gekommen, dass das auch in die Strategie passt. Und in meiner Welt sollte es natürlich so sein, wenn man ein Produkt kauft, sollte es natürlich immer einen Mehrwert bieten. Das heißt, das Produkt, was man kauft, muss so oder so in eine Strategie passen, die das Unternehmen damit verfolgt. Ist das klar, was ich damit meine? Ja, okay.
So, und so. Dann hast du auch noch erwähnt, die psychologische Seite.
Die psychologische Seite habe ich, das ist das, was ich am häufigsten erlebe, ist, dass die Leute zum Beispiel nicht richtig abgeholt sind. Du hast ja, meistens kauft man ja, wenn wir jetzt beim Thema Software bleiben, haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, 2, 3 Abteilungen, die am Kaufprozess beteiligt sind, vielleicht einer, der das letztendlich entscheidet, aber es sind ja unfassbar viele Anwender. So. Und wenn nicht jeder Anwender abgeholt ist, oder was ja noch, was mir häufig vor die Füße fällt, den Mehrwert nicht begriffen haben von dem Produkt, was jetzt implementiert werden soll, dann nützt es nichts. Also daran scheitert es ja. Es scheitert ja nicht unbedingt daran, dass, was weiß ich, dass das Produkt jetzt gekauft wird, dass es jetzt irgendwie, es scheitert ja letztendlich immer an der Nutzung, ja? Und wenn ich ein gutes Onboarding mache, so meine Hypothese, dann habe ich natürlich ein gutes Kundenbindungstool und wenn wir noch weitergehen, kann auf Basis dessen natürlich den Kunden viel weiter begleiten und entwickeln. Dafür müssen aber auch alle Mitarbeiter davon überzeugt sein. Also nichts ist ja schlimmer für ein Unternehmen. Bleiben wir jetzt mal beim hochkomplexen Softwareprodukt, als wenn du damit nur Stress hast. So, damit, das nervt ja alle. So war mein Gedankengang. Ist das nachvollziehbar?
Oh ja. Total. Ich glaube, es gibt in die Onboarding-Phase so viele Aspekte, die alle dann zusammenkommen an einen Punkt. Weil das ist wirklich eine Zusammenfassung von was alles vorher schon abgelaufen ist.
Mhm.
Wenn du sprichst über die strategische Seite, dass etwas gekauft werdet, aber nicht richtig abgeschommen worden ist. Ich meine, das ist terug te brengen auf die consensusfase, wo eigenlijk al die verschillende entscheidungsträger abgeholt werden sollten, überzeugt werden sollten, dass alle nasen in die gleiche Richtung stehen. Und dass die Lösung auch einen tatsächlichen Mehrwert bietet für alle. Der Punkt ist aber oft zwischen dem Punkt, dass die Konsensus gemacht wird und dass die Lösung dann auch tatsächlich implementiert wird und die Leute geonboardet. Da gehen dann oft ein paar Monate voorbij. Und nichts wechselt so schnell als die interne Strategie. Also das heißt, was vor 3 Monaten noch heiß aktuell ist, heutzutage interessiert es den C-Level wahrscheinlich nicht mehr so viel. Was gibt jetzt neue brandheiße Themen, die man anschauen sollte? Und somit geht die Dringlichkeit von die Einführung, ja, jetzt haben wir es schon gekauft, das wird schon. Und das führt mich dann gleich zum zweiten Punkt, den psychologischen Aspekt, weil es eben diese Dringlichkeit nicht mehr gibt und die Notwendigkeit auch oft nicht gesehen wird von, ja, wieso sollten wir die Leute eigentlich unterstützen mit dieser neuen Software? Wir haben geprüft, das tut alles, was es tun sollte. Wir haben die Prozesse darauf abgestimmt. Jetzt sollen die Leute doch einfach loslegen, weil der Software ist doch nicht so schwierig zu verstehen. Okay, gut, machen wir doch mal ein kleines Training für die Leute, aber das darf auch nicht zu viel kosten. Am liebsten machen wir das noch als E-Learning. Nur das Problem bei einem E-Learning ist, da wird Wissen vermittelt und nicht eine Fähigkeit, um etwas tatsächlich zu machen. Aber um diese Fähigkeit dich anzueignen, dafür brauchst du dann wieder, dass du üben kannst in einer abgesicherten Umgebung. Dass wenn du Fehler machst, dass du direkt dir Feedback einholen kannst, von wie du etwas besser machen kannst. Und dann nachher das anzuwenden in den eigenen Job. Und daraus abgeleitet sind dann diese ganzen Change-Management-Prozesse entstanden. Deswegen gibt es auch Beratungsunternehmen wie einen Deloitte, wie einen Ernst & Young, die das ganze Change Management anbieten, weil Lieferanten von SAP-Lösungen das selber nicht machen wollen. Und das hat dann wieder etwas zu tun mit dem ganzen Marge, die auf Software-Lizenzverkauf und Beratungsverkauf. Ja, und so kommen eigentlich dann all diese Sachen sehr schön zusammen. Das Unternehmen hat sich ganz viel Zeit genommen, um einen RFP zu machen, verschiedene Anbieter zu prüfen. Das ist alles ordentlich gelaufen. Procurement war anwesend. Wir haben jetzt den besten Preis. Wunderbar. Endlich haben wir doch noch das Budget okay vom C-Level bekommen. Jetzt haben wir es gekauft. Und jetzt ist der nächste Schritt. Oh ja, einführen. Ja, das geht doch leicht. Aber genau da ist dann wieder den Knackpunkt.
Ich sehe es halt auch so, dass dieser Knackpunkt tatsächlich sowas von groß ist. Das ist für mich der absolute Elefant im Raum, weil die Zeit, die dafür aufgewendet wird, teilweise ja über Jahre geht. Da wird über Jahre etwas implementiert oder versucht, die Leute da onzuboarden, bis dann irgendwann die Leute sagen, ach, ich mach das gar nicht oder ich kriege meine Arbeit auch ohne hin oder ich schlänge mich drum rum oder ich nutze das so, wie ich das möchte. Und je länger das dauert, desto mehr verlierst du natürlich die Leute auch im Prozess, weil sie sich natürlich auch angewöhnen, eigenständig mit dem neuen Produkt, mit der neuen Software so umzugehen, wie sie meinen, dass das richtig ist, so wie es für sie am angenehmsten ist. So, das kriegst du irgendwann, ab irgendeinem Punkt kriegst du es ja gar nicht mehr eingefangen.
Ja, meine Beobachtung, ich habe gerade mal überlegt, was für mich so ein Case war, an den ich mich gut erinnere. Das war so eine Marktforschungssoftware, die eigentlich ganz gut ist, aber trotzdem eine gewisse Komplexität hat. Und der Kaufprozess hat ein halbes Jahr gedauert und es gab einen ganz dringenden Bedarf, das zu nutzen. Das halbe Jahr vorher und dann, als es gekauft wurde und endlich nutzbar war, war die Uhr inzwischen weitergegangen und man hatte andere Themen auf der Uhr und es wurde aber nicht gut geplant. Und das ist für mich so das Onboarding. Also eigentlich schon diesen Projektplan zu machen, wo wirklich Zeit allokiert wird, um das dann zu nutzen. Das Einzige, was dann der Anbieter gemacht hat, war, wir können Workshops mit euch machen, um euch zusätzlich was zu verkaufen. Und das war dann, wo dankend abgewunken wird und gesagt haben, naja, lass uns doch zuerst mal verstehen, was dieses Basispaket kann. Aber diese Zeit war im Sales-Prozess nicht vorgesehen. Das wirkliche, also wäre eventuell vorgesehen gewesen, aber wurde nicht als Bestandteil des Verkaufs gesehen, praktisch eine Art feste Projektplanung der Einführung zu machen, sondern es wurde verkauft und Rechnung wurde gestellt, alle waren glücklich, aber letztendlich haben wir das nach einem Jahr wieder abgeworfen, dieses Produkt, weil es nicht in der Weise nutzbar war und auch genutzt wurde, wie eigentlich ursprünglich gedacht.
Aber das ist das, Patrick hatte das ja schon erwähnt, es gibt im Vorfeld diese ganzen Phasen, wo jeder Entscheidungsträger abgeholt wird, aber der Entscheidungsträger ist ja nicht zwingend der Nutzer des Produktes. So.
In dem
Das
Fall
heißt,
was, ja.
das heißt, ganz häufig ist es ja so, dass die entscheiden, das Produkt wird jetzt geholt, ja gar nicht aus den Nutzerreihen kommt. Das heißt, diesen ganzen Prozess haben die ja noch gar nicht mitgemacht. Und dafür, das muss natürlich ein Onboarding leisten. Also das muss ja maximal wertgetrieben sein.
Ja, in dem Fall war es tatsächlich so, dass es die gleichen Leute waren, nur sich deren Themen verändert hatten in dem Zeitraum des Prozesses. Und aber tatsächlich glaube ich, mehr Nutzen aus diesem Produkt holbar gewesen wäre, wenn man in dem Verkaufsprozess gleich klar gemacht hätte, da sind jetzt aber 4 Trainingstage mit dabei und das sind die Termine. die auch wahrgenommen werden müssen praktisch. Also das ist Teil des Verkaufsprozesses, diese Termine auszumachen. Sobald das dann, also weil das sind ja dann Monate, die davon gehen, durch irgendwelchen Einkaufsabteilungen iterieren und so weiter. Wenn das aber nicht Bestandteil des Prozesses ist, dann ist in manchen Unternehmen ändern sich halt dann die Agendas oder Agenden und dann ist es auf einmal weg. Und obwohl das ja, ein teures Tool ist. Ja?
Und zu deinem Punkt, Pascal, dann kommen wir oder dann stoßen wir auf die gleichen Themen, die jeden Personalentwicklungsabteilung als Herausforderung hat. Geben uns Zeit für die Leute zu trainieren. Dann sagen die Vorgesetzten, ja sorry, es gibt zu viel Arbeit, die zu erledigen ist. Für das haben wir keine Zeit. Und da fängt diesen Teufelskreis dann auch schon wieder an. Und beim Verkaufen des Unternehmens, je länger der Sales Cycle dauert, wie unzufriedener der Sales Director ist. Mhm.
Aber die Frage, übrigens, Katharina, dein Hund schnarcht, glaube ich, wieder.
Oh Mensch, es tut mir leid. Wir müssen ihn zum Bestandteil des Calls hier machen. Es tut mir wirklich leid.
Man hört gewisse Hintergrundgeräusche. aber zurück zur eigentlichen Frage. Also der Sales Director wird dann unzufrieden. Ja, aber meiner Meinung nach, oder Katharina, basierend auf deiner Recherche, die Software ist doch in dem Moment schlecht, wo sie nicht genutzt wird. Also wenn das Onboarding nicht stattfindet, dann wird die Software als erstes wieder gestrichen in der nächsten Iteration. Oder?
Gestrichen im Sinne von, das nehme ich ja aus meiner persönlichen Agenda raus, ja, absolut. Aber wir wissen auch,
der Vertrag wird nicht verlängert.
Ah ja, über die Brücke würde ich nicht gehen. Das hängt ein bisschen von dem Produktvolumen ab. Wenn du für mehrere Millionen eine Software kaufst, dann kaufst du auch die Updates, weil du einfach das Ding nicht wechselst. So. Also bei kleinerer Software bin ich dabei, ja. Mhm. Was jetzt irgendwie nicht so den hohen Preis hat, aber sobald du ein gewisses Volumen hast, habe ich noch nicht gesehen, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe jetzt vor 2 Jahren für mehrere Millionen was gekauft, das nutzt keiner. Dann nehmen wir das mal wieder raus und nehmen mal was Neues.
Also ich habe das jetzt bei Salesforce relativ häufig gehört im Kontext von Salesforce im letzten halben Jahr, dass die CRMs nicht so genutzt wurden, wie die Unternehmen sich das gedacht haben und die Verträge gekündigt wurden.
Ah ja, siehst du.
Also ich habe vielleicht gleich 2 Elefanten im Raum. Mhm. Das erste ist, es gibt so einen schönen Ausdruck auf Englisch, Solutioneering. Und Solutioneering ist, kaufen wir uns eine Lösung und schauen wir, welche Probleme wir damit lösen können. So, das heißt, jemand geht zu einem Trade Fair, sieht da ein paar tolle Software, neue Softwarelösungen und der sieht schon der Mehrwert von dem Ganzen. Okay, schön. Jetzt kaufen wir uns das. Aber aus welchem Grund, welchem Problem lösen wir eigentlich überhaupt damit? Und was mir immer wieder aufgefallen ist in die letzten 20 Jahren, dass wenn ein Software gekauft wird, dann wird es gekauft basierend auf Features. Also es gibt dann eine Gruppe von internen Experten, die sitzen dann in einem schönen Workshop zusammen, die fangen an zu halluzinieren über welche Features mega wären, um zu haben. Also Liste ohne Ende. Und dann fangen die an, ein RFP-Prozess aufzusetzen, suchen sich etwas aus, kaufen sie etwas. Nur der Schritt vorher, die fehlt total. Also, welches Business-Problem möchten wir überhaupt lösen? Was wäre so die Umsetzungsstrategie, um das zu lösen? Und welchen Tool kann uns dabei unterstützen, um das Ganze zu beschleunigen? Weil nur da sollte ein Tool dann wirklich eingesetzt werden. So die eigentlich so die gesamte Vision, die fehlt manchmal total bei den Leuten im Business, wobei ein Tool dann zu unterstützen hat. Und der zweite Elefant ist, jetzt haben wir es gehabt, jetzt ist er wieder verschwunden. Also vielleicht ist das ein bisschen eine scheue Elefant, der kommt sicherlich später wieder zurück.
Eine Maus gesehen.
Nein, das, ja.
Er hat kurz um die Ecke gekommen.
Ja, genau.
Also mir ist ein anderes Tool-Phänomen eingefallen in dem Zusammenhang. Ein klassisches Google Analytics zum Beispiel wird von ganz vielen Leuten so eingesetzt. Ich weiß nicht, ob Solutioneering das Richtige ist, weil es eigentlich noch anders ist. Es ist so
Der
ähnlich,
Elefant ist wieder zurück.
wie ich manche Bücher verwende, ist, wenn ich sie gekauft habe, dann habe ich es auch gelesen in dem Moment, wo ich es gekauft habe. Und so ist es bei Google Analytics. Wenn ich es gekauft habe, dann habe ich mein Problem ja damit schon gelöst. Dass ich aber das jetzt noch irgendwie einbauen oder konfigurieren muss, über diesen Brücke würde die Katharina sagen, müssen noch nicht alle gehen. Ja? Also das ist so für mich so dieser Aspekt von. Ich weiß nicht, ob das auch das gleiche deckt, was du meinst mit Solutioneering, aber dein Elefant ist zurückgekommen.
Ja, und die zweite Elefant ist die Arroganz von uns als Menschen. Und das ist für mich oft der größte Elefant im Raum. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mal eine Softwarelösung gekauft habe bei einem Unternehmen. Und da haben die bestimmte Tätigkeiten seit eh und je gemacht. Und die haben sich dann selber einen Software-Konfiguration bauen lassen auf Basis von einem Paket, haben das über die Jahre super angepasst auf deren Wünsche. Und das hat denen fast 3, 4, 5 Millionen gekostet über die ganzen Lebensdauer. Ich habe mich das Problem angeschaut, was möchten wir mit dem Business machen, bla 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 bla, und habe dann auch ein RFP gemacht, habe dann einen anderen Softwarelösung gefunden, die vielleicht so 70% gemacht hat von das, was bisher durch den highly customized Lösung gemacht worden ist. Meine Einstellung war dann eine ganz einfache. Ja, statt etwas selber zu bauen, was nach unseren spezifischen Wünschen ist und so viel kostet, wieso ändern wir nicht unseres Verhalten? Weil wenn ein Softwarelösung durch 1500 andere Unternehmen verwendet werdet, dann heißt das, ja, da gibt es gewisse kluge Sachen, die dort schon eingebaut sind. Das heißt nicht, dass wir genau so arbeiten sollten, aber so schlimm kann es auch wieder nicht sein. Und der Schritt dann zu machen von wir passen uns an den Software mal zuerst und sparen uns dadurch ein paar Millionen Franken, ja gut, das kann man mal ausprobieren. Und für das Teil, was dann fehlt, ja, da kann man sich noch eine zusätzliche Lösung kaufen, aber das ist immer noch billiger, als dass man alles selber bauen sollte.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar das ist nicht nur eine Onboarding, sondern es ist wahrscheinlich so die größte Software-Auswahl-Problematik. Die Entscheidung zwischen wie viel muss jetzt an mich angepasst werden und wie viel passe ich mich an. Einfach zuerst mal auch um Erfahrungen mit dieser Art von Software zu sammeln. Also es ist ja nicht unbedingt falsch zu sagen, da sind bestimmte Sachen nicht passend für mich. aber meistens wird es auf einer grünen Wiese diskutiert. So wie du sagst, das ist dann ein Raum, in dem irgendwie gebrainstormt wird und da kommen dann ganz wilde Requirements raus. Das ist der Tod von jedem Analytics-Projekt, ist Leute, die Anforderungen haben. Weil das ist dann eine sehr lange Liste von Dingen, die nie angeschaut werden wird. Und tatsächlich ist wahrscheinlich zuerst mal das, haben wir denn die Basis schon mal eingesetzt und benutzt, um dann zu festzustellen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Den Schritt gehen ja viele nicht. Weil natürlich ist extra Komplikation oder wirkt zuerst mal so wie eine extra Komplikation, aber im Endeffekt ist es meistens nicht. Ich hatte auch eine Erfahrung mal in der Schweiz mit einem Shop-Anbieter oder mit einer Shop-Plattform, die sich extra einen Shop entwickeln haben lassen. Eine Million später haben sie dann festgestellt, sie können nicht live gehen. Und innerhalb von 3 Wochen waren wir mit Magento live für, ich glaube, 20.000 Franken. Und konnten dann zuerst mal feststellen, was denn eigentlich der Bedarf ist. Anhand von einer Standardsoftware mit einem halbwegen Standard-Template und 2, 3 Anpassungen des Payment-Anbieters. Also, aber das ist Realität, glaube ich, da draußen.
Aber das würde ja implizieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass ein gutes Onboarding eben auch einen guten Entscheidungsprozess auch voraussetzt. Mhm. Ja?
Also ich glaube, es ist sogar noch einen Schritt weiter. Der Grund, warum das damals so passiert ist, war, dass der IT-Verantwortliche der Programmierer von dieser Shop-Software war. Also es gab praktisch niemand, der das beurteilen konnte, was der machte.
Lass mich raten, eine Beförderung gab es nicht.
Er war ein Freelancer. Der hat praktisch als Agentur dann da eine Shop-Software entwickelt. Und das war so ein Startup und die haben gewartet, haben schon Ware eingekauft. Das war im Modebereich. Die Ware war schon außerhalb der Saison. Der Shop war noch nicht live. Es war an Drama nicht zu überbieten. Aber das Ding hat nicht funktioniert. Und das war halt, weil, das ist ja so dieses, wenn du einen Hammer hast, schaut alles wie der Nagel aus. Der hatte halt eine bestimmte präferierte Software, die eine Open Source Stack von in Java, E-Commerce, keine Ahnung, kann ich nicht, war und dachte, das ist jetzt das, was wir einsetzen müssen. Und es war dann auch kein Onboarding, sondern ein Entscheidungsproblem, dass das Onboarding hat überhaupt nicht statt, war nicht, hat nicht stattgefunden, weil das Ding einfach nicht funktioniert hat, für was man sich entschieden hat.
Mir fällt eigentlich immer mehr auf, wie spät wir jetzt in der Customer Journey kommen. Mhm. Wie klarer es wird, shit in equals shit out. Ja. Also, wenn am Anfang nicht die Grundarbeit richtig gemacht wird, das heißt, man versteht das Problem, was der Kunde hat und wie das gelöst werden sollte und wie sie das umsetzen wollen, wenn das nicht gelingt am Anfang, dann kann man noch so viele schöne Prozessschritte nachher schauen. Aber das kann man kaum mehr rechtbiegen.
Ja. Ich glaube, Software und Dienstleistung hat an der Stelle eine Vergleichbarkeit, dass das Problem gelöst ist dadurch, dass es eingekauft wurde. Und es hat weder der Dienstleister noch die Software hinbekommen, dem Kunden gut zu vermitteln, dass das nur der erste von 3 Schritten ist. Das Kaufen. Mhm. Und vielleicht ist das auch in dem Verkaufsprozess ein Problem, dass man das Onboarding eigentlich machen müsste, bevor man es verkauft hat.
Das habe ich übrigens als potenzielle Lösung auch aufgelistet, weil ich natürlich auch überlegt habe, was können wirklich gute Lösungen sein? Sind zum Beispiel sowas wie Workshops, ist das noch relevant? Also solche Fragen habe ich mir heute gestellt. Und da war auch eine Überlegung, die ich mit euch diskutieren wollte, macht es nicht tatsächlich Sinn, mit dem Onboarding relativ früh anzufangen, einfach damit, also zum einen, damit es sich leichter verkauft, natürlich, also ne, wer schon mal was investiert hat, der bleibt natürlich auch weiter dabei und die Compliance wäre jetzt eine Hypothese, ist deutlich höher. Also HubSpot zum Beispiel würde mir einfallen. Mhm. HubSpot macht es ja, also es ist jetzt nicht ganz vergleichbar wahrscheinlich, aber du kannst ja relativ schnell einen Account anlegen, der ist erstmal kostenlos und dann fängst du an, das zu nutzen. Das ist ja so das klassische Onboarding. Das begleiten sie, finde ich auch, relativ gut. Das kann man natürlich an der Stelle auch nochmal diskutieren. Aber dann stellst du halt fest, für bestimmte Sachen, die ich in meinem täglichen Tun brauche, brauche ich noch dieses Element, brauche ich noch dieses Element. Und dann fängt eigentlich der Kauf an. Ist eigentlich, die haben es ein bisschen umgedreht. Ich finde, also kann man diskutieren, fand ich gar nicht so schlecht, die Idee.
Ich glaube, also ich hatte das immer so unter diesem Freemium-Label gesehen, aber ich glaube, die machen was anderes und ich glaube, das ist das, was eventuell dann missverstanden wird in der Interpretation. Also es geht nicht darum, dass du das Tool kostenlos am Anfang nutzen kannst, sondern es geht darum, dass der eigentliche Verkaufsprozess später stattfindet. Also meine erste Assoziation von dem, was du beschreibst, wäre, okay, ich muss freie Accounts anbieten. Dann ist das Problem ja gelöst. Das wäre jetzt die Reflexreaktion, ja. Aber das, was du sagst, ist ja eigentlich, bring dem bei, wie er dein Tool nutzt, for free und nimm es ihm dann weg. Übertrieben. Natürlich pädagogisch gesehen überhaupt nicht, sondern zeig ihm, wie viel Wert es macht und erklär ihm, dass seine individuelle Wertschätzung und sein Karma davon abhängt, dass er das jetzt regelmäßig nutzt. Aber vom Prinzip ist es ein, mach die Hürde nicht, weil das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Wenn die Hürde bestimmte Prozesse sind, die so lange dauern im Einkaufsprozess, also mal abgesehen davon, ob man das überhaupt nutzen darf, bevor es einen Vertrag gibt, jetzt aus was für Kundendaten und was weiß ich, was lade ich da hoch. Aber eigentlich wäre der Prozess doch, nutze es und entscheide dann, ob es dir Wert bringt oder nicht. Aber dieses anfängliche Nutzen muss vorher sein. Dann, wo wenn mein, also eigentlich ist es ja so ein Engagement-Ding. Also wann ist das Engagement am höchsten? Dann muss die Nutzung trainiert werden. Und nicht sechs Monate später, wenn das Engagement nicht mehr weg ist. Das ist das Beispiel, was du bei einem gemeinsamen Kunden, den wir mal hatten, gesagt hast, der möchte jetzt ein ERP kaufen. Jetzt lass ihn uns doch durch diese Pipeline durchgehen. Nach 48 Stunden kriegt er dann noch einen Rückruf. Ja, komisch, dann hat er kein Interesse mehr. Aber was wäre denn, wenn er gleich anrufen könnte in dem Moment, wo er denn ein Interesse hat?
Ja.
Oh, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Wir haben gesagt, da ist das Engagement doch am höchsten. Der beschäftigt sich gerade mit der Frage, was ist ein ERP für mich am richtigsten? In dem Moment muss ich ihn doch an die Hand nehmen und sagen, schau mal, das ist ganz schnell aufgesetzt. Hier, was ist denn dein Unternehmensname? Sag mir mal 2, 3 Produkte und dann kann ich dir zeigen, wie du das hier, wie das für dich alles einfacher macht. Beim Verkauft.
Ja. Aber da sind wir jetzt dann nicht mehr beim Onboarding. Aber ja.
Da bin ich mir nicht sicher. Eigentlich ist das, also das ist jetzt eine Frage des Labels, aber das ist das, was, wenn es nicht stattfindet, dann als Fehler des Onboardings betrachtet wird. Ob es denn in dieser Phase Onboarding so stattfinden muss, ist vielleicht dann sequenziell falsch aufgehängt. Oder vielleicht muss es dann ein zweites Onboarding nochmal geben, nachdem er schon ein Fan ist und jetzt unterstütze ich den Fan, wie er weitere Fans in dem Unternehmen gewinnt. Vielleicht ist das dann das Onboarding. Aber es scheitert ja daran, dass ich den User dann verliere, wenn er am engagiertesten ist.
Ja, es gibt für mich zwei Phasen. Auf die eine Seite hat man das Onboarding und das ist letztendlich die Leute befähigen, etwas zu nutzen und dass die auch die Motivation haben, etwas zu nutzen. Und die andere Phase ist, dass die Nutzung erhöht wird. Bei dieser ersten Phase, das, was ich gesehen habe, was in Unternehmen typischerweise sehr gut funktioniert, ist, dass man so einen Proof of Concept macht. Weil bei so einem Proof of Concept, da wird eine kleine Testgruppe ausgewählt, die der Kunden als relevant betrachtet. Die Mitarbeiter empfinden gleich van, ja, bringt das einen Mehrwert, ja oder nein? Problemen werden identifiziert. Und intern wird dann eine Referenzgruppe gebildet, die dann deren Meinung sagt von, ja, sollten wir kaufen, nein, sollten wir nicht kaufen. Und darauf basierend werden oft die Kaufentscheidungen getroffen. Wenn etwas so läuft, damit hat man auch direkt die erste Gruppe innerhalb von das Unternehmen, die dann nachher als Advocates oder Ambassadoren auftritt. Und das ist dann Anfang der Bewegung von das ganze Change Management, was dann nachher folgt. Also du hast immer eine Gruppe, die sind Befürworter dafür, es gibt eine andere Gruppe, die sind schwer dagegen und dann gibt es noch eine Gruppe, denen kümmert es überhaupt nicht, ob es jetzt passiert wird oder gekauft wird oder nicht. Und wenn man so einen internen Reference Case hat, damit kann man die Leute, die neutral sind, ziemlich schnell anstecken. Die Leute, die dagegen sind, sagen van, hey, aber es gibt doch auch etwas Positives. Lass uns mal diskutieren, was es sonst noch, was sonst noch besser gemacht werden könnte. So, daar sehe ich eigentlich so diese zwei Unterschiede. Aber genau dieses Prozess wird oft sehr schlecht gemacht durch den Kunden selber. Und die, wenn wir mal bei Softwareunternehmen bleiben, die Softwareunternehmen, die sind nicht an so etwas interessiert. Weil die Marge bei einem Lizenzverkauf liegt typischerweise so 70-80%. Wenn man über Change Management Ansätze anfängt zu reden, dann geht das ziemlich schnell runter zwischen 25 und 30%. Also wo investieren die ihre Zeit? Lizenzverkauf. Und ich habe das eigentlich niemals verstanden, weil das ist genau das Thema, was wir hier diskutieren. All diese Softwareunternehmen, die wollen nur Lizenzen verkaufen, weil das so schön skaliert und daar die Mengen an Geld abgeholt werden. Und auf die andere Seite, die brauchen, dass die Mitarbeiter den Software anfangen zu nutzen. Aber diese Kosten wollen sie dann nicht tragen. Aber das wäre für mich jetzt das was much entscheidend ist. Wenn die User beigebracht werden, oder das neue Verhalten beigebracht werden, wie diese Software zu nutzen ist, wie das deren Leben einfacher macht, somit würdest du auch die Nutzungsrate innerhalb von Unternehmen?
Ja, und ich glaube, da ist das Thema Zeit und Verfügbarkeit auch nochmal relevant. Also wenn eine neue, jetzt bleiben wir mal bei Software, oder eigentlich ist auch egal, du hast ein Produkt, was du irgendwie implementierst und du hast als Einzelner irgendwie eine Hürde. So, dann musst du in der Sekunde eine Lösung angeboten bekommen. Das heißt, ob das über ein Ansprechpartner ist, ob das über ein Chatbot ist oder ob über Q&A oder was auch immer. Aber nichts ist ja schlimmer als eine Hürde, die sich über einen Zeitraum erstreckt. Also es nützt halt nichts, wenn du sagst, ah ja, machen Sie mal eine Liste von allen Dingen, die Ihnen hier nicht zu Rande kommen. In 2 Wochen kommt der Berater wieder. Da können wir das einfach mal anbringen. Und so ist es ja häufig auch. Also das wird ein Problem. Also das ist Mist. So, also ich glaube, dass das Onboarding als solches, da musst auch als Anbieter oder als, ob das jetzt ein Berater ist oder ob das Software-Tool an sich bietet, du musst halt eine schnelle, sofort verfügbare Hilfestellung auch bieten.
Aber gibt es so Modelle aus eurer Sicht, dass man sagt, du kannst hier die Software sofort nutzen? Und wir rechnen praktisch die Monate, die du sie jetzt schon nutzt, später an den Kaufpreis an, aber haben praktisch die Hürde einfach am Anfang schon rausgenommen, weil das habe ich so noch nie gesehen. Also gibt es sowas?
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ist vorhin nur so eingefallen, dass das eigentlich vielleicht ein guter Weg wäre.
Oder sind es dann so Sachen, dass, wie du beschrieben hast jetzt, Patrick, so POCs, wo dann letztendlich trotzdem aber der Verkaufsprozess für den POC ja trotzdem in den meisten Fällen genau den gleichen Prozess durchlaufen muss wie ein normaler Kauf? Da gewinnst du ja nichts.
Nein, was aber auch der Vorteil von so einem POC ist, ist, dass du diese internen Politik steuern kannst. Weil ich habe auch bei einem von den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, dann eine neue Software gekauft. Und das wird als Bedrohung gesehen von einer anderen Abteilung, die überhaupt niemals mit diesen Software arbeiten werden, sondern die haben jahrelang den eigenen Software auch mit ein paar andere Gruppen geteilt. Und jetzt komme ich, new kid on the block, oh ja, führen wir doch mal diese neue Software ein. Die fühlen sich bedroht und fangen an, bla 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 zu sagen, einfach um dafür zu sorgen, dass ich diese Software nicht kaufen kann, auch wenn ich die Entscheidungsfähigkeit gehabt habe und das Budget und es überhaupt denen nicht beeinflusst. Und hätte ich einfach so weitergemacht, ohne denen mit reinzunehmen in das ganze Entscheidungsprozess, wozu ich nicht gezwungen worden bin, direkt, aber indirekt schon, weil sonst fangen die mich später an irgendwie zu blockieren, ist so ein POC ganz hilfreich. Und damit, und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute innerhalb von Unternehmen einfach fehlt, diesen Geschick. Wie geht man mit dieser internen Politik um, um überhaupt diese Akzeptanz zu finden? Weil was heißt das jetzt, wenn ich jetzt etwas Neues kaufe? Alles was neu ist, alles was Innovation ist, das heißt, alles was vorher war, war schlecht. Und wenn das irgendwie eine Transparenz gestaltet, dann wird es noch schlimmer. Weil plötzlich kann aufgedeckt werden von, oh ja, der hat seinen Job nicht gut gemacht.
Aber sind es nicht zwei, also jetzt, ich habe das Gefühl, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist praktisch das Mitnehmen von Stakeholdern. Und das andere ist dieses POC oder wo siehst du das so verbunden, dass das miteinander, also ist es leichter, also, jemanden, der dagegen ist, in den POC mitzunehmen oder was ist jetzt die Brücke, die du da gedanklich baust?
Es ist genau das gleiche Thema, weil wenn man so einen POC macht, damit gibst du die Leute, die eigentlich gegen dir sind, die Chance, etwas zu sagen. Eine fundierte Aussage, okay, gut, du bist nicht einverstanden mit, dass ich diesen Software kaufen möchte, kein Problem. Aber erklär mich dann doch bitte, was fehlt dir? Was sollte besser sein? X, Y, Z. Und wenn man so einen POC durchführt, dann kann man am Anfang gewisse Kriterien definieren. Sage van oké, wenn das erreicht wird, dann können wir zu einer Kaufentscheidung kommen. Somit gibst du die Gegner die Chance, ihre Stimme einzubringen. Ja, und wenn die Kriterien dann erfüllt sind, dann haben die Gegner nachher auch nichts mehr zu sagen. Weil die haben mitgeholfen, um diese Kriterien zu bestimmen. Kriterien sind erfüllt. Also herzlichen Dank und jetzt gehen wir vorwärts.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, ehrlich gesagt. Also vom Prinzip sagst du, der POC macht es klarer, die Argumente dafür und dagegen greifbar zu machen oder so, glaube ich, oder? Das ist, was genau, du sagst.
Also, dass man einfach den anderen schmutzig macht mit was auch immer man kauft. Weil dann macht man die eigene Erfahrung mit dieser Lösung. Mhm. Weil dann redet man nicht mehr über diese grüne Wiese, was du vorher gesagt hast, Pascal, sondern jetzt haben wir Erfahrungswerte.
Also du gehst aus dem aus der Assumption raus eigentlich, also dass die Leute sagen, das ist sicher schlechter, weil die machen das sicher nicht so und so, sondern sagst, okay, jetzt haben wir konkrete Erfahrungen und jetzt können wir auf Basis dieser konkreten Erfahrungen die Lösung neu bewerten, oder? Das ist dann der
ja.
Case. Ja, finde ich einen guten Aspekt. Mir ist gerade noch ein anderer eingefallen. In dieser POC-Phase, wenn man das als Phase oder so bezeichnet, übt man ja eigentlich, dass die Leute Zeit dafür brauchen, das zu benutzen. Und für mich war gerade so ein Aha-Moment in meinem Kopf, dass es eigentlich total schlau ist, dass die Leute durch die POC-Phase Zeit reservieren, um das Produkt zu benutzen und dadurch eigentlich die Benutzung und die Zeit, die sie dafür brauchen, auch freiräumen zu müssen, was sie eventuell nicht so sehr tun würden, wenn es schon gekauft wäre, weil sie ja jetzt Bestandteil des Entscheidungsprozesses sind. Und deswegen fällt es ihnen eventuell leichter, dafür Zeit freizuräumen und danach ist es in den Alltag leichter zu integrieren.
Ja, also dass sie lernen, Zeit frei zu machen, das sehe ich nicht so, also was entscheidend ist, sondern wieso machen sie diese Zeit frei? Und weil sie das benutzen, erfahren sie den Mehrwert.
Mhm.
Weil das ja, erste, was zum Beispiel für jedes Training gemacht werd, ist die Leute zu erklären, was bringt mir das? Wieso sollte ich mir so ein Training anschauen? Und das ist genau das Gleiche bei das Einführen von alles, was neu ist. Wieso? Also, mein Leben ist jetzt ganz okay. Ja, es ist nicht alles super, aber ich kann damit leben. Wieso sollte ich mich jetzt den Kopfschmerzen machen, um mich mit etwas Neues zu befassen? Und das fängt dann wieder an, zurück am Anfang von den Customer Journey zu verstehen, ja, wo liegt eigentlich das Problem, was jetzt behoben werden sollte?
Und die Probleme sind ja auch, muss man ja auch sagen, vollkommen unterschiedlich gelagert. Und ich glaube, da muss man als Unternehmen auch darauf vorbereitet sein, beziehungsweise als Anbieter eines Produktes. Also ein Entscheider hat ja ganz andere Herausforderungen oder Bedenken als zum Beispiel die IT oder der Nutzer wieder. Ja, also das sind ja komplett unterschiedliche Probleme. Oder wie sagt man, Abwehrhaltung, die gegebenenfalls auftauchen.
Ja.
So. Und da nützt es nichts, immer ein Standardtext zu haben, so das ist die Lösung, ja, du hast das Problem, sondern dass man das muss auch individualisierbar sein für die jeweilige Gruppe, mit der man zu tun hat.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, das war vor etwa 15 Jahren, habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, den es in dem Moment finanziell nicht mehr sehr gut gegangen ist. Da habe ich einen technischen Job gehabt und da habe ich ein Problem identifiziert für das Engineering Work, was gemacht werden sollte, dass uns da bestimmte Informationen fehlt. Okay, bin im Internet gegangen, habe mir daar eine Lösung gefunden und dann mit das Unternehmen gesprochen. Diese Lösung, das hat dann etwa 200.000 Euro gekostet. Also für ein Unternehmen, denen es finanziell im Moment nicht so gut geht, sind 200.000 schon einen riesen Batzen. Und trotzdem habe ich die Leute überzeugt, das Geld auszugeben. Und aus welchem Grund? Weil ich aufzeigen könnte, hey, das ist jetzt das Problem. Weil wir das nicht wissen, können wir diese Arbeit nicht erledigen. Was wieder dafür sorgt, dass wir das Ganze alles manuell anfangen machen zu müssen. Wo es dann auch wieder schief geht zu XYZ-Problemen. Und letztendlich der Kunde, der dann für unsere Dienstleistung zahlt, ist dann nicht zufrieden mit der Dienstleistung, die wir denen am Anfang angeboten haben. Und dieses Beispiel bringe ich eher rein, nicht so sehr für das Analysieren von das Problem und wie positioniert man das dann nachher. Aber das ist für mich auch eine weitere Elefant im Raum, die man nicht so gerne anspricht. Ich bin sehr Konsensus getrieben, also ich möchte die Leute gerne mitnehmen, aber ich habe auch kein Problem, um all die Leute einfach Nein zu sagen. Und einfach mal stur etwas durchzuboxen, um dann etwas umzusetzen. Und ich glaube, dass da heutzutage, dass es die Leute immer schwerer fällt, um eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, weil sie dann zu exponiert werden und dass eine mögliche Entlassung darauf folgt. Und das finde ich wirklich schade, dass die Leute weniger risikofreudig sind, weil das braucht es, wenn man etwas Neues einführt.
Ich denke noch gerade über diesen Vergleich mit dem Training, weil ich das eigentlich sehr, sehr gut fand. Was war oder wie seid ihr darauf gekommen, im Learning und Development zu sagen, dass das eines der größten Hürden ist, für ein erfolgreiches Training ist, zu erklären, was ist das Problem, was gelöst werden wird? Oder woher kommt diese Erkenntnis, dass das ein Problem löst? Weil das ist ja, eigentlich ist es auf viele Schritte in dieser Phase wirklich anwendbar, immer wieder zurückzuholen, was ist eigentlich der Kontext, über den wir hier sprechen?
Ja, also Personalentwicklung hat grundsätzlich das Problem, dass die versuchen, Probleme zu lösen, die nicht notwendigerweise gelöst werden müssen oder nicht wirklich an Priorität haben. Oder wenn die gelöst werden, dann wird es auf einen unausreichende Art gelöst. Sprich, da wird ein E-Learning gegeben und jetzt sollten die Leute ein neues Verhalten haben. Also jeden, der ein bisschen Verständnis hat von neues Verhalten sich anzueignen, und das sind alle von uns, der versteht, ich brauche zuerst mal ein bisschen Theorie, dann brauche ich das zu üben in einer abgesicherten Umgebung mit direktem Feedback, wenn etwas schief geht. Und dann nachher muss ich das anwenden in den Alltag, wo ich dann auch wieder Feedback brauche. Also genau das gleiche wie bei einem Führerschein. Lernen ze eerst in Theorie, dann fange ich an, ein bisschen in die Praxis die verschiedenen Tasks zu üben. Und letztendlich werde ich geprüft auf komplexe Handlungen, wo mein Verhalten dann geprüft wird. Und bei Learning and Development ist jetzt ist das Thema What's in it for me? Das ist eigentlich das Erste, womit so ein Trainingskurs anfängt, um der Nutzer sofort klar zu machen, okay, du investierst jetzt 10 Stunden von deiner Zeit, dass du nicht arbeitest, sondern dass du jetzt anfängst, das dich anzueignen, sodass du damit das und das nachher machen kannst. Und das ist das sind die Basisprinzipien von jedes Change Management Prozess. Also das ist 100% deckungsgleich. Nur in die Personalabteilung wird das Change Management sogar auch nicht korrekt umgesetzt.
Aber ich finde, dass das eigentlich eine hervorragende Onboarding-Beschreibung war, wie du es so beschrieben hast. Dass du sagst, okay, eigentlich musst du dieses What's in it for me? Was ist die Theorie? Dann hast du ein paar Aufgaben, die du in einem kontrollierten Umgebung ausführen kannst, immer wieder mit dem, was ist eigentlich der Nutzen, den du darin hast? Und dann wirst du losgelassen auf das ganze Ding. Also eigentlich war das für mich so die beste Onboarding-Beschreibung, die ich je gehört habe.
Ja, also und auch da gibt es zwei Aspekte. jeden, der verstehen möchte, wie kann ich ein gutes Training gestalten? Oder in parallel, wie kann ich ein gutes Onboarding gestalten? Überleg dich, wie hast du deinen Führerschein gemacht? Zuerst Theorie, Prüfung, nachher Praxis, Üben von verschiedenen Tasks, wo du direkt Feedback bekommst, und nachher eine Prüfung über ganz komplexes Verhalten. Ganz einfach. Dann auf die andere Seite, wie gestaltest du jetzt so ein Training? Und daar verwende ik dan immer das Beispiel, ein Kuchen zu backen. Weil, wenn man ein Kuchen backen möchte und das jemanden erklären will, dann gibt es verschiedene Stufen, was zu merken ist. Also, de eerste Stufe ist, was sind die Ingredienten und dass ich mich das erinnern kann. Die zweite Stufe ist, was ist jetzt das Rezept? Und dass ich verstehe, wie passen diese Ingredienten in dem Rezept? Der dritte Schritt ist, wie kann ich jetzt dem Rezept folgen und dann auch die Kuchen backen? Der vierte Schritt wäre, wie kann ich jetzt der Kuchen analysieren, ob diesen gut oder schlecht geworden ist? Der fünfte Schritt ist, wie kann ich meine Kuchen vergleichen mit jemand anderem seine Kuchen und dann bewerten, auf welche Kriterien ist diese Kuchen besser als der andere? Und als letzter Schritt, wie kann ich eine ganz neue Kuchen gestalten? Mhm. Weil das sind die sechs unterschiedlichen kognitive Fähigkeiten. Also, der Hund hat momentan nur kognitive Fähigkeiten.
Oh, wenn ihr den sehen wollt.
Ja. Aber wenn man das aus diesem Sicht so aufbaut und das dann übersetzt nach diesem Führerschein-Ansatz, somit kann man ein super Onboarding bauen.
Mhm. Ein Schritt würde ich noch dazu packen zu deiner Kuchengeschichte. wie kann ich andere davon begeistern, dass der Kuchen fantastisch ist, ja, beziehungsweise wie kann ich mich besser fühlen, wenn Leute auch dabei sind und sagen, ey, das war ein super Kuchen. Ich glaube, das macht nämlich viel aus. Und dabei fällt nochmal auf, wie extrem wichtig es ist, Mehrwert zu produzieren, weil Führerschein zum Beispiel zu machen, also ich habe gerade nochmal so an meine Zeit gedacht, übrigens auch an die Zeit der Nachschulung, sowas gibt's auch. Für Leute, die verstanden haben, wie das Produkt funktioniert, aber die trotzdem noch mal eine eigene Methodik entwickelt haben, gibt es ja eine Nachschulung. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich dazu wenig Bock hatte, aber ich hatte Bock, Auto zu fahren. So. Und wenn der Mehrwert nur groß genug ist, ja, dann zieht man tatsächlich auch eine Schulung durch, die vielleicht so mäßig ist. Ja. Mhm. Also, ich glaube, die Kommunikation, so what is in for me, ne?
Genau.
Ich glaube, das ist vielleicht auch das Wichtigste Thema, für heute.
Was du angesprochen hast, Katrina, das ist dann wieder das Change Management Prozess, was dann angesprochen wird. Und das ist von Prosky gibt es das ADKAR-Modell. Und das funktioniert. Wunderbar. Also wenn du mit diese ersten zwei Schritten das ganze Programm gestaltet und das dann nachher in diesen ADKAR-Modell einfließen lässt, so Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Hast du wirklich ein Hammer Onboarding-Prozess.
Mhm. Schön.
Ich habe was gelernt heute.
Ich auch.
Das ADKAR-Modell kannte ich noch nicht. Und ich finde es eine mega, mega Verbindung zu sagen, Onboarding ist eigentlich wie Learning und Development an einem konkreten Produkt, an einer konkreten Fragestellung. Macht total Sinn.
Oha, ich sehe schon das nächste Kaninchen.
Du hast hervorragend, Katharina, diese Brücke geschlagen vom Onboarding zum Learning und Development. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich sehe dich gerne beschäftigt. Das Schöne, Patrick, bei Pascal ist, du musst ihm nur so leichte Brocken hinwerfen und auf einmal wird er zum Maulwurf, ja? Und dann war der Tage nicht mehr gesehen und gräbt sich richtig in Ideen ein und geht dann in Details rein, wozu mancher nicht so Lust hat, aber sich an den Ergebnissen erfreut.
Ich musste dich ja, ich möchte dich ja gerne in deinem What's in it for me erhalten, Katharina. Das heißt,
Oh, das klang jetzt egoistisch, aber ja, ist es vielleicht auch. Sehr schön. Ihr Lieben, weißt du, ich hatte ein bisschen Manschetten mit dem Thema, weil ich gedacht habe, oh, hoffentlich kriegen wir das sensationell gut gelöst. Aber ich finde, wir haben sehr, sehr gute Punkte rausgearbeitet. Danke, Patrick, auch, dass du dein Wissen da noch mit parat gestellt hast. War gut, fand ich. War gut, ich bin jetzt gespannt auf die Fragen, die eintrudeln. Von daher schickt uns gerne eure Fragen, gerne per PN auf jeden Kanal. Überhaupt kein Problem, weil wir werden sie in 2 Wochen beantworten.
Sehr gut. In diesem Sinne wünsche ich noch
Ich
einen
jetzt
schönen
mal
Abend.
eine Kuche backe.
Du gehst einen Kuchen backen, mitten in der Nacht.
Genau.
Finde ich, kann man gut mal machen. Also ist ja schönes warmes Wetter bei euch. Also dann, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.